Liebe Geschwister und Freunde in Borken, mein Name ist Andreas Dück aus Warendorf. Ich hatte bereits einige Male die Freude, euch mit einer Predigt zu besuchen. Und heute wäre ich eigentlich bei euch. Aber wie alle Gemeinden feiert ihr und auch wir den Gottesdienst in digitaler Form und wahrscheinlich zu Hause. Wir wollen trotzdem innerlich verbunden sein und uns gemeinsam auf das Wort Gottes ausrichten. Die Ereignisse der letzten Wochen haben ja so manch einen Plan über den Haufen geworfen. Die Sportfans stehen auf dem Trockenen, selbst Fußballspiele finden nicht mehr statt. Und wenn, dann manchmal in Geisterstadions. Die Olympischen Spiele wurden um ein Jahr verschoben und natürlich fallen auch die Marathonläufe aus. Ich möchte heute über einen Marathonlauf sprechen, der nicht ausgefallen ist. Ja, der für einige vielleicht sogar in eine schwere Phase eingetreten ist. Der Hebräerbrief nimmt uns gedanklich mit in einen riesigen Stadion. Aber tausende Athleten haben den Lauf gemacht, aber mit der Siegerehrung wird gewartet, bis der letzte Läufer ankommt. Diese Athleten haben nun auch auf der Tribüne Platz genommen und schauen den aktuellen Läufern zu. Uns. Und wir? Während wir laufen, sehen wir sie. Wir kennen ihre Geschichten, die Geschichten ihres Laufs. Aber über ihnen allen ragt ein Läufer ganz besonders heraus. Er sieht zunächst einmal aus wie sie, aber für ihn war der Lauf vergleichbar mit einem Hindernislauf, mit Säcken auf Schultern, die er gleichzeitig tragen musste, während er zeitweise mit Dreck beworfen und angespuckt wurde. Der schwerste Lauf, den je ein Läufer gelaufen ist. Doch er hat den Lauf siegreich beendet und hat vor unseren Augen Platz genommen. Ich lade euch ein, eure Bibel mit aufzuschlagen und mitzulesen. Wir lesen den Text aus Hebräer 12 von 1 bis 3. Hebräer 12 von 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Dies ist der Text der heutigen Predigt. Zwei Themen werden im Hebräerbrief immer wieder unterstrichen. Das eine Thema ist, bleibt dran, haltet aus. Es geht um das Ausharren im Glauben, der Dauerlauf, in dem wir laufen. Und das andere Thema ist Jesus. Seht mal, wie er ist. Er ist Gott. Er ist das Opfer. Er ist der Priester. Er ist der Fürbittende. Und er ist das Vorbild. Das Thema ist, schau auf Jesus. Und in diesem Text kommen beide Themen zusammen, und zwar haltet aus und schaut auf Jesus. Denken wir doch zunächst einmal über den Dauerlauf an sich nach. Das Dranbleiben an Jesus, im Glauben festzuhalten, das wird hier verglichen mit einem Dauerlauf, aber einem Lauf mit Hindernissen. Ein Lauf, der gleichzeitig auch ein Kampf ist. Und wie beim Marathonlauf auch, ist der Wettkampf nicht einer gegen die anderen in erster Linie, sondern vor allem ein innerer Kampf, wenn man so will, ein Kampf gegen sich selbst. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Jahr um Jahr. Kein Sprint, kein 100-Meter-Lauf, bei dem man kurz so alles gibt und dann ist es vorbei, sondern ein schier unendliches Laufen. Beim 100-Meter-Lauf gibt es keinen Platz für viele Gedanken. Alles ist auf das ganz schnelle, sichtbare Ziel fixiert. Aber im Marathonlauf ist es anders, dass der Kopf immer da und die Gedanken beschäftigen uns während des Laufens. Und zwei Dinge werden hier genannt, die das Laufen behindern und sogar beenden können. Sünde und Lust. Bei Sünde ist es eigentlich klar. Es ist vergleichbar wie mit Salzwasser, das man beim Laufen trinken würde. Also angenommen, da ist ein Marathonläufer und er hat so seine Flasche dabei oder er kriegt eine gereicht und da ist Salzwasser drin. Das wäre für ihn absolut unbrauchbar. Wie Gift. Ein anderes Beispiel wäre, dass der Spinnweben. Die Spinne kann eine Fliege umstricken mit diesen ganz dünnen Fädchen so nach und nach und schon ist sie gefangen und kommt nicht mehr raus. Das ist der Charakter der Sünde, wie er hier genannt worden ist. Das sind so Dinge wie zum Beispiel das Denken, einmal ist keinmal. Also einmal sündigen wird mich schon nicht umhauen. Oder auch gewohnter Missbrauch der Gnade. Nicht Gebrauch, sondern Missbrauch. In Römer 6, Vers 1 heißt es zum Beispiel, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und Paulus spricht dort von dem Gedanken, dass man sagt, naja, ich kann ja jederzeit um Vergebung bitten und Gott hat ja eine unermessliche Menge an Gnade, die nehme ich einfach für mich in Anspruch. Jakobus 1 heißt es, dass die Sünde mit dem Begehren anfängt und ein Gedanke, der eine ungeheure Macht entfaltet, die sich dann irgendwann in einer Tat äußert oder in vielen Taten und uns gefangen nimmt. Und wir sehen durchweg im Neuen Testament, genauso wie im Alten Testament, eine immerwährende Aufforderung, mit der Sünde nicht zu spielen, sondern sie zu lassen, uns von ihr zu trennen. Wir sollen die Gnade immer in Anspruch nehmen, wenn wir gesündigt haben. Und wenn du jetzt gerade auch drüber nachdenkst, Mensch, da ist diese eine Sünde, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie du mit ihr umgehst. Jetzt damit zu Jesus und Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Aber wir sollten mit der Gnade nicht spekulieren, indem wir sagen, ich werde jetzt sündigen, damit ich später zu Jesus damit kommen kann. Wir sollen hier, so wird es gesagt, die Sünde ablegen. Aber wir sollen noch etwas anderes ablegen, und zwar Lust. Und Lust ist hier nicht dasselbe wie Sünde. Bei Sünde ist es eigentlich ziemlich klar, was mit gemeint ist. Aber was ist denn hiermit gemeint, mit der Lust? Wenn es um Heiligung geht, spricht man von drei Bereichen. Das eine sind die Gebote, das, was man tun soll, und auch das Neue Testament ist voll davon. Es gipfelt zum Beispiel in der Liebe zu Gott und den Menschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Verbote, das, was wir lassen sollen. Hier werden Grenzen markiert, deren Übertretung ganz klar Sünde vor Gott ist. Das gibt einen gewissen Rahmen. Gebote und Verbote. Aber ganz viele Dinge sind nicht als gut oder schlecht benannt. Wie lange darf man denn arbeiten? Wie lange darf man schlafen? Wie viel Geld darf man für Eis ausgeben? Wie viel sollte man denn für die Schule tun? Soll ich in den Fußballverein oder lieber in einen Tischtennisverein gehen? Soll ich Dieter oder Hans heiraten? Und wie hoch soll die monatliche Belastung für die eigene Wohnung sein? Welche Bücher soll ich lesen? Welche Filme darf ich mir anschauen? Welche Musik darf ich hören? Darf ich das überhaupt? Und wenn ja, welche davon? Hier spricht man von Mitteldingen. Sie sind nicht verboten, sie sind nicht geboten und trotzdem sind sie nicht egal. Einige Christen sind frustriert, dass die Bibel zu vielen Dingen, die ihrer Meinung nach wichtig sind, schweigt. Sie fühlen sich dort wohl, wo auch Gebote nachträglich erstellt werden. Andere Christen, denen sind schon die Gebote der Bibel zu viel und die Verbote allemal. Alles, was nicht verboten ist, sagen sie, ist erlaubt. Aber das ist auch gesetzlich, nur mit einem umgekehrten Vorzeichen. Wie entscheidet man nun also, wenn es um die Mitteldinge geht? Und hier muss man sagen, auf das Ziel kommt es an. Ich mochte früher Comics und ehrlich gesagt gucke ich immer noch mal in meine Comicsammlung rein. Vielleicht seid ihr auch Comic-Fans. Lucky Luke ist einer meiner Favoriten, auch sehr angesagt bei vielen. Und seine Lieblingsgegner, die kennt man so, das sind ja die Daltons, die vier Brüder, die immer wieder aus dem Gefängnis ausbrechen. Und ich habe immer wieder das Bild vor Augen, wie sie da mit der Kugel am Fuß angekettet sind und laufen. Und ich fand das immer witzig, wie sie manchmal versucht haben, mit den Dingern zu laufen, ohne sie abzumachen. Es ist nicht verboten, mit einer gusseisernen Kugel am Bein einen Marathon zu laufen. Das ist okay. Ich meine, die Regel spreche nicht dagegen. Aber es ist todsicher, dass niemand mit einer Kugel am Bein den Marathon schaffen wird. Oder mit einem Sessel. Oder mit einer Kiste Bier. Oder mit einem Fernseher in der Hand. Und so geht es auch vielen von uns. Wir gestalten unser Leben so, dass wir maximalen Erfolg mit minimalsten Einschränkungen haben. Die Frage ist, ob es dem Ziel der Ewigkeit hilft, ob es der Heiligung hilft, Jesus ähnlicher zu werden, das Vertrauen in Gott zu stärken. Und so können auch unsere selbstgesetzten Verpflichtungen und Maßstäbe zu Lasten werden. Zum Beispiel Kredite, die man so hochschraubt, dass man kaum noch Geld für den Herrn hat und für die Anliegen Gottes. So schafft man sich eine künstliche Not, eine künstliche Armut möglicherweise. Und dort, wo der Schatz ist, da ist ja auch bekannterweise laut der Bibel unser Herz. Und oft ist das Herz in der Immobilie. Und man häuft sich sein Vermögen an und steht am Ende dann doch nackt vor Gott. Oder wenn es um den Beruf geht und Öffentlichkeit. Einige von euch sind ja sehr begabt und begabte Menschen werden so gern in Anspruch genommen. Man kann sie mit allen möglichen Herausforderungen bombardieren, sei es im Studium, im Beruf und mit Projekten vollpacken, sodass kein Raum mehr da ist für das Anliegen Gottes. Oder nehmen wir das Beispiel des Perfektionismus. Perfektionismus gehört ja zu den edlen Versagen. Ja, da strebt man so nach dem Besten. Aber eigentlich ist es ein Kampf gegen Grenzen, die Gott uns gesetzt hat. Und wir können es kaum ertragen, mit Macken dazustehen, die wir verursacht haben, weil wir nach Perfektion streben. Und so ziehen wir uns dann manchmal lieber zurück und machen dann lieber gar nichts, bevor wir auch nur etwas falsch machen und kritisiert werden können. Dafür ist es oft umso leichter, andere zu kritisieren, die dann doch was machen. Die Hauptfrage ist, wie wirken sich diese Dinge auf den Glauben aus? Es geht nicht unbedingt um Sünde und Nichtsünde, sondern es sind Dinge, die müssen geprüft werden. Und das machen Sportler auch nicht anders. Sie verzichten auf Dinge, die zwar nicht giftig sind, sie aber unheimlich einschränken würden. Und meine Frage an dich ist jetzt auch, was schränkt denn dich ein in deinem Glaubenslauf hin zu Jesus? Und so sollten wir, meine ich, auch vom Aufruf dieses Textes hin auf die Mitteldinge achten. Aber es ist manchmal so anstrengend. Regeln wären da viel einfacher. Aber schaut mal, dadurch bleibt die Beziehung zu Gott frisch und lebendig. Und meine Hilfsregel ist, wofür ich Gott nicht danken kann, das will ich auch nicht tun. Und das kann bei jedem etwas anderes sein. Der eine wird vielleicht seine Finanzen verändern, weil er sagt, Mensch, dafür, wofür ich sie ausgebe, naja, das ist eigentlich so ein bisschen an Gott vorbei, so hoffe ich zumindest. Und da muss ich mal was verändern. Oder der andere wird sich vielleicht beruflich anpassen. Der andere wird seinen Medienkonsum anpassen oder seine Freizeitbeschäftigung, weil er merkt, nee, das sind keine Dinge, wo ich so guten Gewissens Gott danken für kann. Oder Hobbys. Jeder sollte eins haben, aber was machen sie denn mit deinem geistlichen Leben? Einige Dinge entwickeln sich eben zu Last und das müssen wir überprüfen. Und unser Hauptziel ist ja nicht ein erfülltes Leben im Diesseits, sondern wenn uns Jesus wichtig ist, dann das maßlose Leben in der Ewigkeit. Und lass mir mal so eine ganz kurze Zwischenansage machen. Wenn du gerade diese Predigt hörst und du kannst noch nicht sagen, ob du das wirklich möchtest und ob du Jesus tatsächlich als deinen Herrn angenommen hast und hast für dich, dann will ich dich dazu aufrufen, Jesus zu suchen und dich an Jesus zu wenden und dich auch mit der Last der Sünde, die du vielleicht hast und die du trägst und die du auch vielleicht spürst, zu ihm zu kommen und bei ihm Vergebung zu bekommen und in diesen Dauerlauf mit einzusteigen. Unser Hauptziel, das Hauptziel der Gläubigen bleibt das Leben in Ewigkeit. Also, während wir auf das Ziel zulaufen, sollen wir Sünde und Lasten ablegen. Das Ganze ist aber unbefriedigend, wenn das Ziel nicht ganz klar vor Augen liegt. Und hier komme ich zu diesem nächsten Punkt. Ein Marathonläufer sieht das Ziel auch nicht. Es ist ja eben kein 100-Meter-Lauf. Und doch kann er sich innerlich darauf ausrichten. Worauf richten wir uns aus? Schaut nochmal in Vers 1. Da heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und nun könnte man erwarten, dass er fortfährt mit, lasst uns auf sie schauen. Doch das tut er nicht. Zwar spricht der Verfasser des Textes davon, dass wir uns auch die eigenen Leiter als Vorbilder annehmen sollen, das sagt er später, doch hinschauen sollen wir auf Jesus. Wie wichtig und hilfreich andere Menschen für unseren Glauben auch sein mögen, und sie sind es oft, die eigentliche Kraft kommt nicht von ihnen und die eigentliche Inspiration kommt auch nicht von ihnen, sondern von Jesus. Und das ist etwas paradox. Obwohl man die Tatsachen des Glaubens nicht sehen kann, sagt der Hebräerbriefschreiber auch in Kapitel 11, Vers 1, aber Jesus kann man in Anführungszeichen sehen. Und im Hebräerbrief wird mehrfach davon gesprochen, dass wir auf Jesus sehen sollen. Kapitel 2, Vers 8 zum Beispiel oder 3, Vers 1, betrachtet Jesus, heißt es dort. Der Autor sieht anscheinend keinen Widerspruch darin, dass man auf der einen Seite den Glauben nicht sehen, aber Jesus doch innerlich ins Auge fassen kann und ihn erblicken kann. Auch Paulus, er malte den Galatern Christus vor Augen. Und dieser Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir laufen in dem Bewusstsein, dass unser Glaubenslauf von ihm umhüllt ist. Wir nehmen wahr, wir sollen laufen, durchhalten, ausharren. Aber wir schauen zu ihm hin, erwartungsvoll, bittend, hoffend. So wie Petrus, er schaute erst auf Jesus, dann aufs Wasser, dann auf Jesus. Und nachdem er Jesus verleugnet hatte, schaute er zu Jesus hin. Und wir lesen, dass Jesus ihn nicht hat fallen lassen. Sollte er das denn bei uns tun, wenn wir auf ihn schauen? Oder wie der Vater des besessenen Kindes? Es ist ja die Jahreslosung von 2020 dieses Jahres, in dem es heißt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben oder hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und so mögen wir reif und erfahren sein, aber im Glaubenslauf laufen wir auf Jesus zu wie ein Kind, das auf Mama oder auf Papa zuläuft, in den Augen die Erwartung, dass er und sie wird mich schon auffangen und wird mich im Laufen halten und wird nicht zulassen, dass ich endgültig falle. Achtet doch auf ihn, so lesen wir in Vers 3. Achtet doch auf ihn. Und wir sehen in Vers 2 einen Kontrast im Kreuz und im Thron. Wenn wir Jesus ansehen, dann spulen wir von Anfang bis zum Ende. Und ja, es ist Kampf. Da ist das Kreuz ein Zeichen für Schande und Widerspruch. Der größte Kampf war mit Sicherheit die Zeit von Gethsemane bis zum Kreuz. Und es gab keine intensiveren zwei Tage, in denen körperliche und geistliche Übermenschlichkeit gefordert war. Vielleicht denken wir, dass es für Jesus einfach war, durchzuhalten. Immerhin war er ja Gottes Sohn. Hatte er denn nicht übermenschliche Kräfte? Und einige sagen auch, na ja, vielleicht war das auch nur viel Theater. So das Durchhalten als Formalie. Aber so war es nicht. Er hatte Panik, als es in Richtung Gethsemane ging. Als er betet, flehte er um eine alternative Lösung, obwohl er es eigentlich doch hätte besser wissen können. Sein Schweiß ist wie Blutstropfen. Und auf der verzweifelten Suche nach Unterstützung flehte er seinen unfähigen Jünger an, ihm zu helfen. Und als er zu ihnen schaute, sah er sie schlafen. Übrigens, wenn wir ihn anschauen, nicht. Er nahm Hilfe von Engeln in Anspruch. Und wirkt das auf uns wie eine Formalie? Nein. Manchmal ist das Sterben ja auch leichter, wenn man in dem Tod einen Sinn sieht. Zum Beispiel, dass man durch den Tod jemand anders rettet oder jemand anderem hilft und wenn das auch anerkannt wird. Während man später den Tod der Märtyrer auch als etwas Heldenhaftes gesehen hat, hier war das noch gar nicht. Als Jesus am Kreuz stirbt, da war das so, als würde heute jemand wegen Pädophilie, Korruption und Kriegsverbrechen gleichzeitig angeklagt werden. Die Menschen um Jesus rum kannten oder erkannten die Heldentat überhaupt nicht an. Sie waren zutiefst erschüttert, paralysiert. Sie standen da, entwürdigten ihn, beschimpften ihn. Da war Schande. Die Schwierigkeit bestand für Jesus also nicht nur darin, das Kreuz zu überstehen. Das ging schon vorher los in den Beschimpfungen, in der Dreistigkeit, Verkennung seiner eigentlichen Persönlichkeit, die Wüstenzeiten, 40 Tage in der Wüste, die eher vorkamen wie Wochen möglicherweise, Slow Motion. Und vielleicht kommt uns das ein oder andere auch bekannt vor, Schwierigkeiten in unserem Leben, die wirklich, die uns so niederdrücken und die dramatisch sind. Oder die nicht dramatisch wirken, aber aufgrund der Dauer so belastend wirken. Jesus kennt es. Jesus hat es auch durchgestanden. Und da gibt es auch den Thron. Und wir sehen hier, dass Jesus Freude hatte auf das, was kommt. Seine Perspektive war die Freude und der Thron, der vor ihm lag. Wenn wir zum Ende der Bibel blättern, dann lesen wir im Buch der Offenbarung. Und die Offenbarung des Johannes ist sozusagen die Fortsetzung seines Evangeliums, so ähnlich wie Lukas sein Evangelium fortsetzt und dann kommt Apostelgeschichte, so ist es bei Johannes Offenbarung. Und unser Bild von Jesus wäre unvollständig, wenn es mit den Evangelien aufhören würde. Wir lesen in Offenbarung 1, Vers 12 bis 16 und vielleicht wollt ihr eure Bibel mal mit aufschlagen in Offenbarung 1 von 12 bis 16. Schaut mal, wie Jesus hier beschrieben wird. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Johannes möchte, dass wir ihn sehen, unseren Jesus in Herrlichkeit. Vielleicht habt ihr die Gelegenheit in diesen Tagen, denen man vielleicht entschleunigt ist und nicht ganz so viel arbeiten muss, viel zu Hause ist, mal zu studieren und nachzulesen, was Jesus dann den Gemeinden sagt, den 7 Gemeinden in der heutigen Türkei. Und auch dort ist seine Botschaft, die Jesus ihnen mitteilt, haltet durch. Ehrfurchtsgebietend und respekteinflößend. Er redet als jemand, der ganz genau weiß, was jeder von ihnen und auch was jeder von uns durchmacht. Und doch lässt er keinen Spielraum für einen Abfall. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist Gott über allem. Zum Abschluss will ich uns gedanklich nochmal in einen riesigen Stadion hineinnehmen. Aber tausende Athleten haben den Lauf bereits gemacht, aber mit der Siegerehrung wird gewartet, bis der letzte von uns ankommt. Diese Athleten haben nun auch auf der Tribüne Platz genommen und schauen uns in unserem Lauf zu. Sie feuern uns an mit ihrem Zeugnis. Da sind einige, die diese Welt sichtbar verändert haben, wie zum Beispiel Noah, Mose und David. Da sind aber auch welche, deren Wert von der Welt nicht erkannt wurde, wie zum Beispiel Josef am Anfang, Naboth oder Jeremia. Und auch wenn wir alle einzigartig sind, es gibt keine Situation, die nicht schon von jemand anderem auch erlebt worden ist. Kein Gefühl, das nicht auch jemand anders schon kannte. Und diese Zeugen, sie reden durch Gottes Wort zu uns und sagen, mach weiter, halte durch, gib nicht auf, vertraue Gott. Aber über ihnen allen ragt ein Läufer ganz besonders heraus. Es ist der Läufer mit dem schwersten Lauf der Geschichte. Auch wenn er um ein Vielfaches herrlicher ist als jeder der Glaubenszeugen, seine Nägel mal an Händen und Füßen sprechen davon, dass er mehr als nur in unsere Haut gesteckt hat. Er hat nun auch auf dem Thron Platz genommen und sich in unsere Laufrichtung gesetzt. Und wir laufen auf ihn zu. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Mit diesen Worten, liebe Zuhörer in Borken, möchte ich euch heute ermutigen, auch diese Phase des Marathonlaufs des Glaubens voller Trost, Gelassenheit und Entschiedenheit anzugehen. Möge Gott euch kräftigen, stärken und segnen. Amen.
Ich darf zum Ende des Gottesdienstes noch einige Informationen weitergeben. Als erstes möchte ich allen Geburtstagskindern der vergangenen Woche herzlich gratulieren. Gottes Segen für euch alle, sein Nahesein, Hilfe in allen Dingen. Und einen Vers aus den Psalmen, aus Psalm 118, 1 und 2, möchte ich auch damit verbinden. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, ja ewig währt seine Gnade. Wir möchten auch an unsere Kranken denken in der Gemeinde. Es sind eine ganze Menge. Diejenigen von euch, die das Newsletter bekommen, können das darin nachlesen. Dieses Newsletter wird über Mail per Mail verteilt, beziehungsweise auch an einzelne in Schriftform. Wer daran noch Interesse hat, der kann sich da gerne melden. Ansonsten haben wir im Mai, von Freitag, 8. Mai, Samstag, 9. Mai und am Sonntagmorgen, Abschluss im Gottesdienst, ein Gemeindeseminar unter dem Thema Leben zur Ehre Gottes. Ihr dürft euch gerne anmelden bei Wolfram. Am besten, dazu ist jeder herzlich eingeladen, ob Gemeindemitglied oder Freund der Gemeinde oder jemand, der auch das erste Mal heute hier reingehört hat. Ich möchte uns jetzt unter den Segen Gottes stellen für die nächste Woche und uns alles Gute wünschen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.